Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzender des Weltkirchenrats ist mein Gast hier heute, Heinrich Bedford Strohm. Noch bis morgen ist es so, dass sich die Außenministerin der G7-Staaten auf Capri treffen. Mit dabei sind die Vertreterinnen und Vertreter von Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Sie alle zusammen. Und auf dem Plan stehen unter anderem Beratungen über die Situation im Nahen Osten. Es gibt wie immer ein enges Programm. Heute Morgen ab 9.30 Uhr stand eine erste nicht öffentliche Arbeitssitzung zum Nahen Osten auf dem Programm. Gerade befinden sich die Außenministerinnen und Minister in einer zweiten Arbeitssitzung zur Lage im Roten Meer. Und in einer guten halben Stunde ist dann das sogenannte Familienfoto geplant. Das sind dann natürlich die Fotos, die dann auch um die Welt gehen. Herr Bedford Strohm, jetzt sind Sie selbst ja auch ganz oft in internationalen Verhandlungskontexten unterwegs. Ich habe es gesagt, Stichwort Weltkirchenrat. Da vertreten Sie 600 Millionen Christen aus der ganzen Welt. Deshalb interessiert mich, was Sie, wenn Sie diese Brille jetzt aufsetzen, von diesem G7-Treffen sich verhandlungsmäßig erhoffen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns etwa in dem Exekutivausschuss treffen, das sind 25 Menschen aus allen Kontinenten, die da regelmäßig zusammenkommen, diesen Exekutivausschuss, den leite ich dann. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Situation, als ich sie habe, wenn ich hier mich im deutschen Kontext bewege. Da ist die Welt am Tisch und da sind die Perspektiven sehr unterschiedlich zu diesem Konflikt. Und was wir da versuchen, ist diese Mauer der Empathie gegenüber dem Leid der anderen zu überwinden und wirklich dieses schreckliche Leid, was auf beiden Seiten durch diesen Krieg im Moment geschieht, dieses schreckliche Leid auch wirklich wahrzunehmen und vor allem das Leiden der anderen wahrzunehmen. Das ist etwas, was uns beschäftigt hat. Wir haben gerungen um eine gemeinsame Erklärung, die wir dann aber am Ende im Konsens verabschiedet haben. Und in dieser Erklärung, und das wünsche ich mir auch für die politische Situation, ist erstens klar, die Geiseln müssen so schnell wie möglich freigelassen werden. Es ist etwas ganz Schreckliches, was da passiert ist am 7. Oktober. Menschen sind vergewaltigt worden, Menschen sind ermordet worden, gefangen genommen worden als Geiseln. Und diese schrecklichen Taten sind mit keiner Befreiungsrhetorik zu rechtfertigen. Das ist mal das eine. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, und die Menschen sitzen am Tisch, wenn wir da reden, die aus etwa aus Palästina kommen, ein Vertreter kommt aus Palästina, ist es ein unfassbares Leid, was gegenwärtig die Menschen im Gazastreifen da erleiden. Hunger und natürlich die Bombardements und die vielen Toten, auch viele Kinder, die ums Leben gekommen sind. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, dass diese militärische Antwort so nachvollziehbar und verständlich es ist, dass man sich wehrt und dass man sagt, das darf nicht wieder passieren. Wir müssen diejenigen, die das getan haben, fassen. So wenig nachvollziehbar ist die völlige Unverhältnismäßigkeit, die da inzwischen zu beklagen ist. Und man muss leider auch sagen, dass diejenigen, die jetzt da sehen, wie die Babys aus den Trümmern gezogen werden, möglicherweise die Hamas-Kämpfer von morgen werden. Also man kann nicht auf diesem militärischen Wege wirklich Sicherheit für Israel gewinnt. Es geht nur durch einen gerechten Frieden. Endlich ein gerechter Friede, wo Palästinenser und Israelis gemeinsam in dieser Region leben können mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Meine große Hoffnung ist, dass durch dieses schreckliche Leid, was da jetzt passiert, Menschen aufwachen und vielleicht sich neue Türen öffnen. Wir als Weltkirchenrat jedenfalls treten dafür ein.
Dann fasse ich mal zusammen. Sie haben, so habe ich es rausgehört, die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung noch nicht aufgegeben. Die G7 AußenministerInnen, die sich da jetzt treffen auf Capri, bei denen habe ich den Eindruck, ist das gerade gar nicht das Thema Nummer eins, sondern erstmal wirklich die Reaktion oder auch das Ermutigen, dass Israel da eine möglichst deeskalierende Lösung findet in der Reaktion des Angriffs, den der Iran ja am Wochenende gestartet hat. Das heißt, die Finanzminister und Notenbankchefs der G7, die haben den iranischen Angriff auf Israel ziemlich verurteilt, haben sich besorgt geäußert über die Krise im Gazastreifen und zugesichert, bei neuen Iran-Sanktionen kooperieren zu wollen. Also da ist dann eher die wirtschaftliche Sicht so ein bisschen im Zentrum. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die formuliert ihre Sicht auf die Situation so.
Das haben wir ja gesehen, wie einfach nicht nur der Iran, sondern auch andere Akteure wie Russland immer wieder versuchen, Israel in alle Schuld dieser Welt hineinzudrängen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir in dieser Situation zeigen, der Iran ist isoliert, seine Proxys sind isoliert und uns ist wichtig, dass wir diese weltweite Isolation jetzt nicht gefährden, sondern alles dafür tun, dass deeskaliert wird.
Und damit meint sie?
Ja, ich kann dem zustimmen. Es ist ja ein tatsächlich gravierender Vorgang, dass Israel erstmals massiv direkt angegriffen wird von einem anderen Land. Das ist ein gravierender Vorgang. Und zugleich ist es richtig, zu überlegen, wie kommt man denn aus dieser Situation wieder raus? Wie kann man diese drohende Eskalation verhindern? Deswegen bin ich froh, dass die Stimmen international mäßigende Stimmen sind. Und so leise Hoffnungsschimmer hat man auch, wenn man die Akteure reden hört und man den Eindruck gewinnt, dass die sich dessen auch sehr bewusst sind. Insofern, glaube ich, ist es jetzt ein Moment, wo die Weltgemeinschaft genau in diese Richtung reden muss, deeskalieren und sich immer wieder von Neuem klar machen, dass der einzige Weg zur Sicherheit, der einzige Weg, endlich ein friedliches Leben führen zu können, miteinander reden ist. Das ist aus meiner Sicht das Schlimme an dieser Situation. Wir erleben das auch in anderen Teilen der Welt, aber an der Stelle vielleicht besonders drastisch, die Mauer der Empathie, dass die Welten sich völlig voneinander abschließen. Und ich erlebe das auch international, auch in unseren eigenen Gesprächen stoße ich immer wieder darauf, dass es extrem unterschiedlich ist, wie die Menschen geprägt sind. Und dann die Anstrengung zu unternehmen, zu verstehen, wie ist der andere geprägt. Ich will es mal an einem Beispiel sagen. Ich war jetzt mehrere Monate in Südafrika, wo ich eine außerplanmäßige Professur in Stellenbosch habe, da habe ich mit vielen Südafrikanern über diese Frage geredet. Deren Wahrnehmung ist geprägt von ihrem Kampf gegen die Apartheid. Da war das Wort Boykott der erste Schritt in die Freiheit. Deswegen verwenden sie dieses Wort Boykott auch in dem, was sie über Israel sagen. Ich sage dann, ihr müsst verstehen, dass in Deutschland das Wort Boykott der erste Schritt in die Gaskammern war. Und deswegen, wenn das Wort Boykott fällt, dann sagen die einen, das sind Antisemiten, die das gebrauchen, weil sie den Kontext nicht verstehen, aus dem das herauskommt. Und umgekehrt wird überhaupt nicht wahrgenommen, was das bedeutet für Jüdinnen und Juden, die durch all das, was jetzt passiert, eben auch retraumatisiert sind, weil sie sich sicher gefühlt haben und jetzt das Gefühl haben, selbst eine hochgerüstete Armee kann sie nicht schützen. Das ist ein gravierender Vorgang für Jüdinnen und Juden in aller Welt angesichts von Antisemitismus, der eben überall jetzt auch wieder zugenommen hat.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass Sie beim Weltkirchenrat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Menschen am Tisch haben. Und ich habe auch rausgehört, dass Sie auch dort diese Mauer der Empathie, haben Sie es, glaube ich, genannt, oft merken. Also, dass da ein Gesprächskanal offensichtlich nicht mehr offen ist. Und ich habe den Eindruck, dass momentan eigentlich genau das oft der Punkt ist, dass das Ziel erstmal sein muss, bevor man dann ganz konkret an Lösungen geht, so einen Gesprächskanal wieder zu öffnen. Ist da so etwas wie der Weltkirchenrat etwas, wo das besser gelingen kann als woanders?
Ja,
oder bei den G7 ist es ja, am Ende geht es ja auch darum.
Also das ist tatsächlich meine Erfahrung. Wir haben uns im November, also wenige Wochen nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in Abuja, in Nigeria getroffen, eine ganze Woche lang. Und da war das natürlich ein Thema. Und ich wusste nicht, ob wir am Ende dieser Woche eine gemeinsame Stellungnahme dazu finden. Weil genau das, die Betroffenheit, und zwar eine ehrliche, tiefe Betroffenheit über das Leiden, was man direkt vor Augen hat, manchmal verstärkt auch noch durch die entsprechenden Videos, die man eben leider nicht von beiden Seiten dann in der Regel gesehen hat, sondern von einer Seite. Also wir haben damit auch zu kämpfen gehabt. Aber am Ende war die, ich sag mal so pathetisch, die Liebe, von der wir da in unserem Glauben sprechen, stärker. Man hat zugehört, man hat gerungen, wir haben gebetet, ich will auch das sagen. Und am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, gemeinsam zu sagen, das Leid auf beiden Seiten anzuerkennen. Auch den Antisemitismus weltweit, der ist in dieser Erklärung auch aufgenommen, den zu kritisieren und darauf hinzuweisen. Und jetzt alles, was wir tun können, wirklich tun, um ins Gespräch zu kommen, um die Menschlichkeit im jeweils anderen wieder zu entdecken. Jeder Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes, so heißt es in der Bibel. Nicht jeder Amerikaner, jeder Deutsche, jeder Jude, jeder Palästinenser, jeder Mensch. Und das muss unser Handeln prägen. Dafür stehen wir als Weltkirchenrat. Aber ich hoffe mir, dass das auch in der Politik leitend wird.
Werden wir sehen, was auf Capri noch so passiert ist.